Okay, Macht, Glaube, Sinn. Ihr habt jetzt schon einiges gehört, was Studenten von hier, Studentinnen von hier dazu sagen, dazu denken. Ich glaube, das ist eine Frage, die einen nie so richtig loslässt. Es gibt Zeiten, wo man sich nicht stellt, die kommt aber irgendwie immer wieder. Manche Dinge kann man nie so richtig abschalten oder irgendwie im Keller packen. Die kommen immer wieder hervor. Ein Vorschlag, was der Sinn des Lebens ist, hat einer in einer alten Schule vertreten. Der Mensch ist zum Arbeiten da, wie der Vogel zum Fliegen. Eine handfeste Definition. Ich frage mich eigentlich schon, ob die Seite mit dem Vogel überhaupt stimmt. Ist der Vogel eigentlich zum Fliegen da? Man könnte auch romantisch sagen, er ist zum Singen da. Oder zynisch, er ist als Katzenfutter da. Oder so. Warum ausgerechnet zum Fliegen? Und beim Menschen mit der Arbeit schön und gut, ich glaube nicht, dass das stimmt, denn das würde bedeuten, spätestens wenn man nicht mehr arbeitet, wäre das Leben sinnlos. Das kann es irgendwie nicht sein. Oder wenn, es jedenfalls nur eine sehr vorübergehende Sache. Warum stellen wir überhaupt diese Frage? Ich glaube auch, wie manche hier sagten, man kann diese Frage nicht insofern allgemein beantworten, dass jeder diese Antwort so teilen muss. Das ist schon individuell, dass jeder das nur für sich entscheiden kann, ob es für ihn sinnvoll ist oder nicht, was da vorgeschlagen wird. Von daher kann ich euch das heute auch nicht amtlich gültig irgendwie erzählen, sondern ich kann euch einen Vorschlag machen und ihr müsst sehen, ob der euch für euch Sinn macht oder nicht. Ich möchte erstmal fragen, wann stellen wir diese Frage überhaupt? Ich glaube, wir stellen sie nicht immer. Stellt euch vor, ihr seid verliebt und ihr wollt mit jemandem eine Beziehung anfangen. Und die stellt sich noch ein bisschen kühl und ihr kommt nicht so richtig zum Zug. Und dann legt ihr euch richtig ins Zeug. Ganze Programm, ihr geht zum Friseur und macht den Hof und Geschenke und ein halbes Jahr lang und was weiß ich. Und irgendwann nach dem halben Jahr hat es endlich, hoffentlich geklappt. Ihr sitzt romantisch beim Abendessen, die Kerzen scheinen, die Augen leuchten. Es wird die entscheidende Frage gestellt und die Antwort ist ja. Die nächste Frage, die ihr euch stellt, ist, hat das Leben überhaupt irgendeinen Sinn? Sicher nicht. Jeder normale Mensch wird sich die Frage in dieser Situation nicht stellen. Vielleicht 4 Wochen später bei der ersten Krise, das kann sein. Aber in dem Moment erstmal werdet ihr diese Frage nicht stellen. Nicht, weil ihr exakt definieren könnt, wie ihr sie in dem Moment beantwortet, sondern weil sie im positiven Sinn aufgehoben ist. Die stellt sich in dem Moment einfach nicht. Ihr müsst das in dem Moment gar nicht wissen. Die ist aufgehoben, es ist gut. Ihr habt keine Frage nach Sinn. Der ist irgendwie da. Andere Situation ist wirklich passiert, hat mir vor kurzem jemand erzählt. Im Alter von 4 Jahren bekam der einen kleinen Bruder. Und etwas später hat er dann gesagt, ja, ich kann ja dann jetzt sterben. Mich braucht ja hier keiner mehr. Da war er so 5 oder 6 Jahre alt, als er diesen Satz sagte. Er stellte die Sinnfrage, hat vielleicht nicht den Begriff Sinn verwendet, aber er hat sich diese Frage gestellt, weil er auf einmal vom Thron gestoßen war. Vorher hatte er die ganze Aufmerksamkeit und wahrscheinlich Oma und Opa und Eltern und Onkel und Tanten und alle auf ihn. Und jetzt plötzlich muss er die teilen mit jemand anderem, da stellt sich die Sinnfrage. Ich hatte auch mal eine kleinere Sinnkrise. Bei uns war es so, in der Zeit, wo ich Examen machte, war es noch sehr, sehr schwer, überhaupt hinterher irgendwie in den kirchlichen Dienst zu kommen. Wir wussten also nichts, wie es weitergeht nach dem Examen. Und was schlimmer war, alle halbe Jahre änderten sich die Bedingungen. Und noch einen Tag vor den schriftlichen, endgültigen, wichtigen, relevanten, wahnsinnig wichtigen, schwierigen Examensklausuren kam ein Brief von unserer Kirchenleitung. Die Bedingungen haben sich nochmal wieder geändert, wird nochmal wieder länger dauern und vielleicht auch gar nicht und so weiter. Da bekam ich ein bisschen Sinnkrise. Warum machst du den ganzen Kram hier? Du weißt nicht, was es dir hinterher nützt. Es gab sogar, es ist kein Witz, die Landeskirche hat uns zwischendurch angeschrieben und vorgeschlagen, wir könnten, also irgend so einen Jobvermittler angenannt, da könnten wir versuchen, als Animateure auf irgendeiner Mittelmeerinsel anzuheuern, weil es ist ja so ähnlich wie Kindergottesdienst. Ne? Dann hatte ich natürlich eine Sinnkrise. Quasi lohnt sich der Kram, den ich hier mache für mein Examen eigentlich, um hinterher dann 1 und 2 kriege ich auch noch ohnehin. Ich behaupte, wenn sich die Frage nach dem Sinn stellt, wenn wir die ernsthaft stellen, ist es im Grunde schon ein Krisenphänomen. Wenn es uns rundum gut geht, stellen wir die nicht, brauchen sie auch nicht zu stellen. Aber wenn Krisen in ganz verschiedener Art auftauchen, dann stellt sich diese Sinnfrage. Dann ist irgendein Bedürfnis nicht befriedigt, irgendwas stimmt nicht. Schwierig ist aber herauszufinden, was denn eigentlich? Bei anderen Bedürfnissen ist das ziemlich klar. Wenn ich Hunger habe, meldet sich mein Körper und ich weiß, da ist was nicht in Ordnung. Ich weiß auch, wie ich es abstellen kann, ich muss was essen. Ziemlich einfach. Wenn ich Durst habe, genauso. Ich habe ein Bedürfnis, weiß, das ist faul, also trinke ich was und gut ist. Auch bei anderen Dingen, wenn ich einsam bin, weiß ich auch ziemlich genau, ich spüre das. Für eine Weile ist das schon mal schön, wenn man allein ist, aber irgendwann wird es zu viel und ich weiß, ich brauche jetzt menschliche Gesellschaft. Möglichst nicht per Talkshow am Fernsehschirm, sondern echte Menschen. Aber ich weiß, was fehlt und ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Auch bei sowas wie geistigen Hunger. Manchmal brauche ich einfach gute Geschichten oder Ideen oder Probleme, die ich bedenken kann. Da weiß ich auch, wo ich die herkriege und wie ich das befriedigen kann. Aber beim Sinn, das ist irgendwie umfassender, das ist tiefer. Man kann nicht sagen, das eine Ding fehlt, das eine muss ich dann beantworten, sondern es ist einfach größer und umfassender. Die Fragen, die mit zusammenhängen, sind sehr alt. Bitte einmal die erste Folie. Kommt jetzt ein Spruch, den kennt ihr vielleicht so als Kalenderspruch oder früher gab es Poesiealben, wo man so rumgab und so diese Sachen reinschrieben ist. So ähnlich gibt es diesen Spruch und irgendein fleißiger Mensch hat mal recherchiert, wo die erste Spur ist, wo man den nachweisen kann. Das ist von 1498. Ich leb und weiß nicht wie lang, ich stirb und weiß nicht wann, ich fahr und weiß nicht wohin, mich wundert, dass ich fröhlich bin. Also eigentlich sehr, sehr wichtige Fragen, die derjenige nicht beantworten kann, wenn ihr es genau wissen wollt. Es war der Magister Martinus von Bibrach zu Heilbronn, auf dessen Grabplatte also dieser Spruch steht. Sehr wichtige Fragen. Ich weiß nicht, wie lange. Ich weiß nicht, wo ich hingehe. Ich bin ein bisschen heimatlos und kann es gar nicht richtig festmachen. Und trotzdem bin ich fröhlich. Das kann funktionieren. Man kann trotzdem seinen Spaß haben. Man kann trotzdem Freude haben. Aber immer wieder wird diese Frage kommen. Was ist da los? Was ist eigentlich der Sinn? Kann ich nicht doch mehr darüber herausfinden? Und mein Eindruck ist, man kann drei Merkmale benennen. Wenn diese Dinge fehlen oder eben nicht fehlen, stellen wir die Sinnfrage oder auch nicht. Ich behaupte nicht, dass das umfassend ist, dass es nicht auch andere gäbe, aber diese drei scheinen mir wichtig zu sein. Das erste Merkmal ist die Frage der Identität. Wer bin ich? Woher bekomme ich meinen Wert? Ist das vernünftig geklärt? Wenn ich morgens in den Spiegel schaue, vielleicht sogar noch vorm Duschen, vorm Schminken, vorm Rasieren, warum kann ich dann sagen, es ist gut, was ich da sehe? Warum kann ich das sagen? Das scheint mir auch bei den Beispielen, die ich am Anfang gebracht habe, mit da drin zu stecken. Der große Bruder fragt sich jetzt, was bin ich noch wert? Vorher war das klar, er bekam die ganze Aufmerksamkeit. Jetzt fragt er sich, wer bin ich eigentlich noch? Was bin ich noch wert, wo ich nur noch einen kleinen Teil der Aufmerksamkeit bekomme? Selbst bei dem Verliebten spielt das eine Rolle. Denn wenn derjenige, den man haben möchte, ja sagt, heißt das ja auch, dann kann ich so ganz liebensunwürdig nicht sein. Bös gesagt, dann habe ich mich am Markt durchgesetzt. Also das wirft ja auch ein positives Licht auf mich selber. Insofern ist auch da die Frage tendenziell dann nicht unbedingt beantwortet, aber ich weiß dann, ich habe jedenfalls einen Wert. Das Zweite, was wichtig ist, ist eine positive Zukunftserwartung. Gibt es noch was, auf das ich mich freuen kann? Wenn man was hat, auf das man sich richtig ehrlich freut, dann stellt sich nicht mehr so dringend die Sinnfrage. Dann weißt du, oh, das wäre schön und da, auch der Verliebte weiß jetzt, wenn sie ja sagt, dann treffen wir uns morgen wieder und am Wochenende und im Sommer fahren wir vielleicht in Urlaub. Dann ist die Zukunft offen und man freut sich. Umgekehrt, wenn sie nein gesagt hätte, weiß man auch, die nächste Zukunft wird erstmal hart. Man sieht sich erstmal nicht oder nur unter komischen Umständen und das tut dann jedes Mal weh. Man wird sie am Wochenende nicht treffen, man wird am Sommer nicht zusammen in Urlaub fahren, kann vielleicht zum Kumpel gehen, sie irgendwie ausheulen, aber das ist auch nicht so ganz die wahre Freude. Also was haben wir für eine Zukunftsperspektive, ist eine entscheidende Frage. Und das Dritte ist sowas wie, haben wir eine Orientierung, eine Klarheit, was gut ist. Der eine von den Afrikanern, die befragt wurden, hat gesagt, ich sehe Sinn darin, dazu beizutragen, die Probleme meines Landes oder sogar meines Kontinentes zu lösen. Das ist eine klare Orientierung. Ich weiß, wofür ich da bin, das ist meine Aufgabe, dann stellt sich die Sinnfrage auch nicht. Wenn man das nicht hat und gar nicht weiß, ja wozu eigentlich, was denn eigentlich, dann hat man das Problem mit dem Sinn. Also diese drei Dinge scheinen mir da besonders wichtig zu sein. Und es gibt Dinge, die in Richtung einer Lösung gehen, zum Beispiel eben echte Beziehungen, die funktionieren. Die beantworten die Frage nicht, aber stellen können so ein bisschen in die Richtung gehen. Und es gibt Dinge, die würde ich mal Sinnersatzstoffe nennen. Die tun so, als würden sie das beantworten. Die tun so, als würden sie einem Sinn geben, tun es auf Dauer aber nicht. Ich möchte ein Beispiel nennen, das ist das Spiel mit Leistung, Erfolg und Karriere. Eine junge Dame hat gesagt, ich habe ja Ziele im Leben, die möchte ich erreichen und das gibt mir Sinn. Der Mann aus Mexiko hat das auch so ähnlich gesagt. Auf den ersten Blick funktioniert das oder kann es funktionieren. Angenommen, es gelingt, man bringt eine Leistung, man bekommt Anerkennung, man bekommt gesagt, du bist gut, du schaffst es, du hast ein gutes Examen und so weiter, hier bieten wir den Job an. Man erfährt, ich kann morgens in den Spiegel schauen und sagen, ich bin der Elite-Student, das ist doch was. Man bekommt eine Zukunftsperspektive, einen Job angeboten, Aufstiegsperspektiven im Betrieb. Hier bei uns kannst du bleiben, wir haben Großes mit Ihnen vor. Hier ist der Karriereplan für die nächsten 20 Jahre. Interessante Aufenthalte vielleicht im Ausland, was alles so dazugehört. Verantwortung, Macht wird einem vielleicht verheißen, hatten wir am ersten Abend und so weiter. Und man hat auch eine Orientierung. Alles, was dem dient, ist dann eben gut. Einer im Pro-Seminar in einem meiner ersten Semester sagte ein Dozent, in der Uni, wichtige Regel, machen Sie nur was, wofür Sie entweder einen Schein oder Geld bekommen. Ich finde das einen furchtbaren Rat, aber das ging so in die Richtung. Entweder Schein oder Geld, dann macht es ja irgendwie Sinn, weil Schein nützt was für die Karriere und die Abschlüsse und Geld ist sowieso sinnvoll, nicht wahr? Und alles andere ist dann nicht so wichtig. Ich finde das einen ziemlich furchtbaren Rat. Warum ist das nur ein Sinnersatzstoff? Weil die Anerkennung, die ihr da bekommt, nur einzelne Merkmale von euch meint. Es sind einzelne Leistungsmerkmale von euch, die anerkannt werden. Es ist eure Performance in einem bestimmten Bereich, die anerkannt wird. Aber seid nicht ihr selbst. Und diese Leistung, kann ich euch auch schwarz auf weiß geben, wird irgendwann nachlassen. Man hat doch so seine Kurve. Man steigt irgendwann auf, wird immer besser und irgendwann lässt man auch wieder nach. Und dann kommen andere, die es besser können. Das meint nicht euch selbst. Das meint nur einen Teil von euch. Vielleicht kennen manche von euch den Film Die Stunde des Siegers, wo es um einige Sportler aus einer alten englischen Olympiamannschaft geht. Große Vorbereitung, große Spannung im Blick auf die Olympiade, damals noch in Paris, alles noch irgendwie nah beieinander. Und kurz vor dem Rennen sagt einer dieser Top-Sportler, ich habe jetzt ganze 10 Sekunden, um mein ganzes Leben zu rechtfertigen. Wenn er 12 Sekunden braucht, ist er ein Verlierer. Wenn ich meine Identität, die Frage, was ich wert bin, an meiner Leistung festmache, ist das ein ganz, ganz brüchiges Ding. Sobald ich da ein Stück nachlasse, ist meine Identität in Gefahr. Und er weiß das vor diesem Rennen. Dieses Rennen entscheidet. Kriege ich die Goldmedaille, dann könnte alles gut sein. Kriege ich sie nicht, bin ich der Verlierer. Das Gute und Realistische an dem Film ist, er gewinnt sie und fragt sich hinterher trotzdem, war es das jetzt? Kann es das sein? Ich bin jetzt der Olympiasieger und in 20 Jahren... In 30 Jahren kann ich dabei nur noch in drittklassigen Talkshows irgendwas gewinnen. Ich glaube, das ist auch heute, gerade jetzt hier im Uni-Umfeld, der verbreitetste Sinnersatzstoff. Diese Verheißung, da vorne habe ich gelesen, nirgendwo kann ein Strich, den Sie ziehen, so viele Menschen bewegen. Das klingt doch gut, oder? Warum nicht? Ich habe überhaupt nichts gegen Leistung. Ich behaupte auch von mir, ab und zu mal hart zu arbeiten. Das Problem ist nicht Leistung oder harte Arbeit. Das Problem ist dann, wenn ihr sie deswegen macht, damit ihr jemand seid. Wenn ihr das macht, weil euch ein Thema begeistert, weil euch etwas fasziniert und ihr sagt, ich will das einfach herausfinden oder ein Projekt begeistert oder sagt, wir haben in Afrika Probleme und ich will einen Beitrag leisten und will dafür hart arbeiten, dass das besser wird. Das ist eine sinnvolle Sache. Dann ist Leistung was Schönes, was tatsächlich auch ein Leben wirklich bereichern kann. Aber wenn ihr darum etwas leistet, um jemand zu sein, dann muss ich euch sagen, das wird scheitern. Wenn ihr ohne Leistung keiner seid, werdet ihr mit Leistung auch nicht wirklich jemand sein. Das ist also somit der gängigste Versuch, das Problem zu lösen. Und ich glaube, er funktioniert nicht. Es entsteht ein riesiger Druck, den man irgendwann kaum noch standhalten kann. Gibt es eine solide Antwort, eine Antwort, die wirklich trägt? Es gibt eine grobe Bestreitung, die sagt, da kann es keine richtige Antwort geben. Nächste Folie bitte nochmal. Also ich habe heute nicht so viele Folien, nicht so viele komplizierte Zitate. Das ist auch nicht ganz so kompliziert. Jacques Monod, Medizin, Nobelpreisträger, also ein Winner, der es geschafft hat, sich auch philosophisch viele Gedanken gemacht hat. Ein bisschen ein Geistesverwandter mit Richard Dawkins, über den wir schon öfter gesprochen haben in den letzten beiden Abenden. Auch Monod ist der Ansicht, dass der Mensch eigentlich nur aus Materie besteht, dass letztlich Geist und Denken und so weiter nur Illusion ist, sondern dass es nur Moleküle sind, die irgendwie wirken und mehr können wir darüber nicht sagen. Und dann sagt er irgendwann, ehrlicher als Dawkins und philosophisch konsequenter, was das für Folgen hat. Nämlich, wenn er, also gemeint ist der Mensch, diese Botschaft in ihrer vollen Bedeutung aufnimmt, dann muss der Mensch endlich aus seinem 1000-jährigen Traum erwachen und seine totale Verlassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen. Er weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen. Wenn das stimmen würde, wenn es wirklich nur Materie gäbe, dann gäbe es natürlich keinen Gott und alles andere auch nicht. Dann wäre das die Folge. Die Folge wäre nicht die schöne Welt ohne Religion, sondern das wäre die Folge, wie ein Zigeuner am Rande des Universums. Das Wort Zigeuner gilt heute als politisch unkorrekt. Also sagen wir, wie ein Heimatloser am Rande des Universums. Ein Heimatloser gegenüber einem Universum, das für seine Musik, seine Hoffnungen, Leiden und sogar die Verbrechen gar nicht hören kann, gar kein Ohr hat. Monod sagt, es gibt einen Hunger nach Leben, es gibt einen Hunger danach, dass es Sinn gibt, es gibt einen Hunger, dass es passt, der kommt aus der Evolution, aber der ist nicht zu stillen, weil da eben nichts ist. Einmal bitte die nächste Folie. Nochmal Monod, ein paar Seiten weiter. Der alte Bund ist zerbrochen. Der Mensch weiß endlich, dass er in der teilnahmslosen Unermesslichkeit des Universums allein ist, aus dem er zufällig hervortrat. Nicht nur sein Los, auch seine Pflicht steht nirgendwo geschrieben. Es ist an ihm, zwischen dem Reich und der Finsternis zu wählen. Da ist nichts geschrieben, was unseren Sinn, was die Bedeutung, was gut oder böse ausmacht. Und wir müssen das selber irgendwie für uns entwickeln. Monod macht dann einen Sprung und sagt, trotzdem müssen wir ein gutes Leben führen, trotzdem müssen wir kämpfen. Das ist so ähnlich wie bei Sartre oder Camus, diese französischen Existenzialisten, die immer sagen, alles ist scheiße, keinen Sinn und nichts dahinter. Aber trotzdem müssen wir das dann irgendwie reinführen. Eine heroische Wendung, das sind keine bösen Menschen, eine wirklich heroische Wendung. Wir müssen trotzdem Gutes leben, aber es ist eine unheimliche Mühsal, ein unheimlicher Kraftakt, diese Wendung zu versuchen. Und in letzter Konsequenz, das habe ich gestern ausführlicher ausgeführt, gerät man damit in einen Selbstwiderspruch. Denn wenn es tatsächlich so wäre, dass es nur Materie gäbe, dass unser ganzes Denken nur ein absurdes Geplapper feuernder Synapsen wäre, hatte ich gestern mal zitiert von John Polkinghorne, also wenn es nur irgendwelche Hirnfunktionen wären, die neutral sind, dann könnten wir auch keine heroische Wendung machen und sagen, wir leben aber trotzdem gut. Dann gibt es ja keine Wendung und kein Gut. Dann ist es eben einfach nur ein Ablauf wie ein Computerprogramm. Da können wir nichts dran machen. Die Frage ist, haben die recht? Und ich sage eindeutig, nein, man muss so nicht leben. Ich habe das gestern ausführlicher begründet, warum das nicht Ergebnis der Wissenschaft ist, sondern eine Mischung von wissenschaftlichen Fakten und Glaubensdingen. Wen das interessiert, kann ich nachher nochmal fragen oder den Vortrag von gestern nachhören. Es muss wirklich nicht so sein. Man muss so nicht leben. Manchmal, also es ist wie gesagt ein Selbstwiderspruch, und manchmal sind die Lösungen viel einfacher, als man denkt. Es gibt manchmal Dinge, wo man wirklich sagen kann, so musst du einfach nicht leben. Das stimmt nicht. Das ist eine Lüge, dass das die notwendige Konsequenz der Wissenschaft wäre. Ich möchte euch ein etwas banales Beispiel erzählen. Ich war einmal in den USA im Urlaub für 2,5 Wochen und ich war damals noch etwas streng und habe gesagt, neue Sachen kaufe ich mir nur dann, wenn meine alten kaputt sind. Und ich hatte einen Koffer, den hatte ich noch von meinen Eltern übernommen, ein richtig schönes, solides Modell, das hatte auch keine Schäden, das war noch vollkommen in Ordnung, nur so ein Koffer, wie man den in den 70er und 80er Jahren hatte, das heißt ohne Räder. Und die Reise war auf Low Budget abgestimmt. Also dieser Koffer mit 25 Kilo drin, Flughafen ging noch, da gibt es so Dinger zum Rollen. Dann natürlich nicht ins Taxi, sondern in den Shuttlebus. Schon mal geschleppt. Vom Shuttlebus schleppen in die U-Bahn. Da ein paar Treppen wieder raufschleppen, ins Hostel. Aus dem Hostel dann nach ein paar Tagen wieder raus zur Greyhound-Station schleppen. Von der nächsten Greyhound-Station zum nächsten Hostel und so weiter. Irgendwann mal Mietwagen, aber nur ein paar Stationen weit. Und ich habe in diesem Urlaub diese 25 Kilo zusammengerechnet, wahrscheinlich einige Stunden geschleppt und in dieser Zeit viele Sinnkrisen bekommen. Es war furchtbar heiß, 25 Kilo. Und man schleppt das und denkt sich, was soll dieser Blödsinn hier? Eine tiefe existenzielle Not. Warum schleppe ich hier 25 Kilo durch die Gegend? Und am Ende dieses Urlaubs habe ich mir gesagt, weißt du was, du nimmst dir einfach diese Schere aus dem Kopf einmal raus. Es gibt Koffer mit Rollen drunter. Ich frage mich, warum das Jahrzehnte gedauert hat, bevor jemand auf die Idee kam, Koffer mit Rollen drunter zu machen. Manchmal kann man doch an der Intelligenz der Menschheit zweifeln. Und ich kam nach Hause und eine der ersten Aktionen war, ich kaufte mir so einen Trolley mit Rollen runter. Man muss so nicht leben, man muss nicht reisen und 25 Kilo schleppen. Es ist einfach überflüssig, man kann es sich wirklich viel leichter machen. Die nächste Reise ging nach Rom und was ich vorher nicht wusste, war, dass es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht richtig funktionierte und wir irgendwann 4 Kilometer einen der 7 Hügel in Rom rauf unser Gepäck schleppen mussten. In der römischen Maihitze und ich war so dermaßen dankbar, dass ich dieses Teil mit den Rollen hatte. War so noch schwer genug. Mit dem Koffer wäre ich wahrscheinlich zusammengebrochen. Man muss sich manchmal wirklich die Schere im Kopf lösen und sagen, das stimmt einfach nicht, dass das sein muss. Das ist einfach nicht wahr. Es ist keine notwendige Konsequenz aus dem Denken. Es ist nur eine schlichte Behauptung und so kompliziert ist es wirklich nicht. Ich habe eine andere Erklärung für diesen Hunger nach Leben. Bitte die nächste Folie. Das ist ein Wort aus der Bibel. Da wird von Gott beschrieben, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Gott selber hat Ewigkeit in unser Herz gelegt, hat in unser Herz gelegt, dass es nicht reicht, ein bisschen Erfolg zu haben, ein bisschen zu essen und zu trinken, ein bisschen über Ideen zu spinnen. Er hat in unser Herz gelegt, dass das nicht ausreicht, dass wir mehr wollen, dass wir nach mehr fragen und keine richtige Ruhe finden, wenn wir keine vernünftige Antwort für dieses Mehr finden. Bitte die nächste Folie. Die stammt zwar auch noch von einem Philosophen, wenn man so will, Augustinus, einer der großen Theologen der alten Kirche. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, sagt er. Unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in Gott. Vorher kriegen wir keine richtige Ruhe, behauptet er. Es kommt vielleicht der Einwand, ist das nicht eine etwas billige Vertröstung? Wir haben ein Problem, wollen irgendwie eine umfassende Antwort. Und da wir die nicht finden, erfinden wir eben Gott und sagen, das ist die Antwort. Das wird ja oft als Argument gegen den Glauben eingewandt, die Projektionstheorie. Wir haben Wünsche und projizieren dann halt den Gott dahin, den es gar nicht gibt, um die zu erfüllen. Zwei Gegenargumente gibt es gegen diesen Einwand. Das erste ist, dass wir einen Wunsch haben, sagt überhaupt nichts darüber aus, ob er erfüllbar ist oder nicht. Ich habe vorhin eine ganze Menge Wünsche genannt, die erfüllbar sind. Essen, Trinken, geistige Auseinandersetzung. Man könnte eine ganze Reihe mehr anführen. Liebe, Sexualität, Reisen, Neugierde. Einen ganzen Berg von Wünschen, die prinzipiell erfüllbar sind. Also zu sagen, nur weil es ein Wunsch ist, gehen wir mal davon aus, dass es eine Wunschvorstellung ist und sie ist nicht erfüllbar, ist überhaupt nicht zwingend. Viele Wünsche sind erfüllbar. Und das Zweite ist, dass man das Argument auch umdrehen könnte. Es gibt ja auch Motive, nicht an einen Gott glauben zu wollen. Zum Beispiel bei Richard Dawkins. Falls Sie den Gotteswahn gelesen haben, sind 550 Seiten. Da gibt es jede Menge Motive, die er nennt, warum er nicht an Gott glauben wollen könnte. Er findet Religion einfach unangenehm. Möchte er nicht. Er möchte nicht, dass die biologische Forschung, wir hatten bei uns vor kurzem auch wieder stark die Stammzellendebatte in Deutschland, er möchte nicht, dass die von irgendjemandem eingeschränkt werden darf. Das sind auch Motive. Es könnte also genauso gut umgekehrt sein, dass man ahnt, da ist ein Gott oder etwas Göttliches, aber weil man den Wunsch hat, dass der nicht existiert, zum Beispiel damit er einem nicht reinreden kann, projiziert man ihn weg. Das wäre genauso gut denkbar. Also wenn man schon jetzt mit psychologischen Dingen da irgendwie argumentiert und Motive herausfindet, könnte man das Argument genauso gut umdrehen und sagen, du ahnst, dass es einen Gott gibt, aber projizierst ihn weg, damit er dich nicht stört. Und schießt vielleicht doppelt aggressiv drauf. Also da könnte man sogar auch den Atheisten irgendwelche psychologischen Motive unterstellen. Das will ich gar nicht allgemein tun. Aber jedenfalls, das Argument ist nicht zwingend. Man kann es nämlich auch umdrehen. Wenn Gott da wäre, dann sähe die Antwort tatsächlich anders aus. Dann kann man voraussetzen, dass es einen Sinn gibt. Ich bin technisch nicht besonders begabt, aber ich habe mal in einer WG gewohnt, wo alle anderen noch unbegabter waren. Und dann brauchten wir ein neues Türschloss. Ich habe dann eins gekauft und wollte es einbauen und stellte fest, diese, ich weiß nicht, was heißt, Zunge, Zarge oder was die vorne rauskommt, war verkehrt rum. Man kann die umdrehen, ich wusste aber nicht wie. Habe auch nicht rausgefunden, wie man die offiziell umdreht, also habe ich mir gedacht, schraubst du das Ding auf und drehst das eben dann irgendwie um. Also habe ich das aufgeschraubt, den Deckel abgenommen und auf einmal, zang, lagen ungefähr 300 Teile bei uns in der Küche. Etwas übertrieben, es waren vielleicht 20, 25. Und da ich von allen technisch Unbegabten noch der Begabteste war, war es jetzt meine Aufgabe, das wieder zusammenzusetzen. Ich habe es geschafft. Das wäre vielleicht auch eine von den Leistungen gewesen, auf die ich wirklich stolz bin. Ich habe es geschafft. Hat 3 oder 4 Stunden gedauert, aber ich habe es geschafft. Ich bin so vorgegangen. Bei einigen Teilen konnte man sofort erkennen, von der Form her, die können nur an diese Stelle. Das war ja vorher so ein ausgeschnittenes Ding und bestimmte Teile hatten so eine Biegung, die können nur an diese Stelle. Bei einigen Teilen konnte ich nicht sehen, was der Sinn ist. Aber als ich die ersten eingesetzt habe, konnte man ahnen, Moment, das könnte diese Funktion sein. Wenn ich hier drehe, müsste sich das weiterdrehen. Also könnte sein, dass das Zahnrad dazwischen gehört. Und so weiter. So habe ich also 3 Stunden herumprobiert und am Ende lief das Ganze. Ich konnte völlig ohne Problem immer unterstellen, dass jedes einzelne Teil sinnvoll ist. Denn sonst wäre es nicht da drin gewesen. Es sei denn, ich hätte es versehentlich aus dem Küchenboden aufgehoben, das wäre gar nicht vorher in diesem Schloss gewesen. Aber wir hatten einen Mitbewohner, der sehr sorgfältig putzte, das konnte ich beinahe ausschließen. Also habe ich unterstellt, jedes Teil hat seinen Platz in diesem Schloss. Und tatsächlich, am Ende waren die 25 Teile weg und das Schloss hat wieder funktioniert. Wenn es einen Gott gibt, dann können wir das voraussetzen, dass, was er geschaffen hat, jedenfalls für die Menschen gilt das, weil für die nicht allgemein gefallen sind, jeder Mensch, den er geschaffen hat, hat einen Platz. Und ich möchte heute, wie gestern, eine Geschichte erzählen von einer Begegnung mit Jesus, wo das deutlich wird, wie das sein kann und wie das funktionieren kann. Heute ist es eine Geschichte von einem Mann, einem erfolgreichen Mann. Kein Loser, sondern einer, der es geschafft hat, der viel Geld gemacht hat. Er war ein Geschäftsmann, ein Zolleinnehmer. Das war damals im Römischen Reich ein bisschen schräg. Die haben das Zollgeschäft, heute würde man sagen, privatisiert. Man konnte also als Pächter ein Gebiet quasi kaufen und dann da den Zoll einnehmen, musste dafür einen römischen Staat Gebühren abdrücken und den Rest konnte man für sich selber behalten. Und es war dann üblich, nicht nur das einzusammeln, was eben mehr oder weniger klar vorgegeben war, sondern draufzuschlagen und kräftig draufzuschlagen. Wo privatisiert wird, gilt meistens am Ende, es wird rausgeholt, was rauszuholen ist. Also, so funktionierte das da auch und diese Leute wurden reich. Er wurde also auch richtig reich. Er hat es geschafft. Das eine Ziel, Geld zu machen, hat er geschafft. Er war kein Loser. Er war natürlich im Gegenzug bei normalen Leuten nicht so sehr beliebt, weil er halt betrog und weil er mit den Römern zusammenarbeitete, die damals Besatzungsmacht waren. Aber immerhin, ich unterstelle, er hatte seine Kumpels in seinen Kreisen. Die Zöllner halt, die hatten alle Geld, die haben wahrscheinlich in den hippen Cafés damals gesessen, da ihren Cappuccino getrunken und irgendwie wichtig getan und dann hier mein Haus, meine Yacht, mein Auto, meine Frau und so weiter. So ähnlich könnte es gewesen sein, dass er eben diese Kumpel hatte oder diese Leute, die sich auf hohem Niveau mit den Premium-Dingen umgaben und da sich gegenseitig bestätigten, wie toll sie waren. Aber manchmal war ihm klar, das kann es irgendwie noch nicht sein. Da ist noch ein Hunger, der ist nicht gestillt. Das ist schön und gut, aber irgendwie habe ich mehr Hunger als dem. Ich habe so versucht, ich dachte, mit Geld klappt das, ich mache mich wichtig und dann bekomme ich die Anerkennung, dann bekomme ich vielleicht auch, er war relativ klein, musste das irgendwie ausgleichen, dann bekomme ich irgendwie interessantere Leute oder eine tollere Frau, was weiß ich, was er sich gedacht hat. Mit Geld muss das funktionieren. Aber irgendwie ging es nicht so richtig auf. Und er hat auch dann irgendwie was von Jesus gehört. Und gehört, dass Jesus in die Stadt kommt. Und dann dachte ich, das höre ich, guckt mir doch mal an, kann ja nicht schaden. Mal schauen, was der da zu sagen hat. Vielleicht hilft es mir irgendwie weiter. Wenn nicht, dann auch egal. Geht also dahin, wo Jesus gerüchteweise hinkommt und stellt fest, da ist schon ziemlich voll. Da drängeln sich schon die Mengen. Und weil er ziemlich klein ist, hat er jetzt ein Problem. Er kann sich nicht dazwischen drängeln, weil die normale Volksmenge mag ihn nicht. Die hätten ihn wahrscheinlich wieder weggeschickt. Wenn er hinten stehen bleibt, sieht er nichts. Also kommt er auf die schlaue Idee, da steht ein Baum. Ich kletter auf den Baum und dann kann ich alles sehen. Das ist die optimale Position. Der Baum gibt ihm nämlich Sicherheit. Er sitzt schön über den Dingen, so ein bisschen wie ein Akademiker, der eben sich von den Dingen nicht betreffen lassen muss, sondern so schauen kann. Jesus kann da unten vortanzen, man guckt durchs Mikroskop und schaut mal, was man da sieht, aber ist nicht unbedingt beteiligt. So hat er sich das gedacht und mal schauen, was passiert. Und irgendwann kommt Jesus dann tatsächlich und die Volksmenge, oh, ein paar jubeln, ein paar reden und was weiß ich. Und Jesus kommt, geht da so rum und kommt näher und kommt näher und kommt noch näher. Irgendwann wird er ein bisschen unruhig auf seinem Baum und denkt, wäre gut, wenn Jesus mal ein bisschen abdrehen könnte, weil ein bisschen peinlich wäre das ja hier oben. Aber zu spät. Jesus guckt genau ihn auf seinem Baum an. Das ist so ein bisschen wie, falls ihr in ein Mikroskop schaut und plötzlich winkt euch das Objekt zu, was ihr da drunter habt. Da hat er nicht mit gerechnet. Und er denkt sich, was wird jetzt passieren? Was in Gottes Namen wird jetzt passieren? Natürlich wird Jesus auch wissen, dass ich ein Betrüger bin. Natürlich wird er auch wissen, dass ich kein besonders frommer Mensch war. In der Synagoge war er wahrscheinlich schon ewig nicht mehr, wenn überhaupt mal. Und wenn jetzt tatsächlich dieser unangenehme Gott, von dem viele Menschen denken, dass es ihn gibt, wenn Jesus tatsächlich den repräsentieren würde, dann müsste man jetzt eine gesalzene Predigt erwarten. Und Jesus sagt, Zachäus, so heißt dieser Geschäftsmann, Zachäus, komm herunter, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Mehr sagt er nicht. Das ist schon mal eine ziemliche Überraschung. Man hätte ja jetzt sagen können, also erstens, du sollst nicht stehlen. Zweitens, du sollst nicht lügen. Drittens, du arbeitest mit den Römern zusammen, die sind gegen Gott. Viertens und so weiter und so weiter. Jetzt kehr erstmal ganz ordentlich um. Jetzt fall erstmal von mir auf die Knie, am besten aufs Angesicht und bekenne unter heftigen Tränen, was du für ein kleiner, mieser Wurm bist. Und dann können wir vielleicht mal weitersehen. Aber Jesus sagt, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Und damals war zusammen Essen sehr viel mehr als heute. Zusammen Essen war eine ganz hohe Würdigung für einen Gast. Man lud nicht jeden zu sich nach Hause ein. Zusammen Essen war fast so etwas wie, was Kinder würden sagen, ich möchte dein Freund sein. Irgendwie sowas. sagt man als Erwachsener ja nicht mehr, aber sowas in der Art ist das, wenn man sagt, ich möchte bei dir essen. Und Zachäus wundert sich und er freut sich. Und in ihm bewegt sich etwas. Er ahnt etwas. Er ahnt, wenn Gott so ist, wenn der jetzt wirklich so ist wie Gott ist, dann muss ich nicht länger als Heimatloser am Rande des Universums sein und irgendwie sehen, wo ich meinen Sinn herkonstruiert kriege. Dann könnte sich hier ein neuer Weg anbahnen. Und das heißt, er freut sich und die gehen zu ihm nach Hause. Dann wird nicht erzählt, was sie da bereden. Kann man nur spekulieren. Kein Wort wird erzählt, was sie da bereden. Aber hinterher kommt Zachäus ganz ungekrempelt wieder raus. Er gibt eine Erklärung ab nach diesem Gespräch und sagt, hört mal zu, die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen und wenn ich betrogen habe, dann gebe ich es vierfach zurück. Wow, das wäre für Mathe-Grundkurs eine Aufgabe. Wie viel Besitz muss der überhaupt eigentlich gehabt haben, damit da noch was übrig bleibt? Wenn man die Hälfte schon mal weggibt und dann mit 400% den auszahlt, den man betrogen hat, das muss eine ganze Menge gewesen sein. Heute wird wahrscheinlich das Finanzamt kommen und sagen, die 400% werden aber versteuert. Plötzlich hat sich etwas in ihm geändert. Seinen Sinnersatzstoff hat er aufgegeben. Und ohne, dass jedenfalls es nicht überliefert, dass Jesus ihm gesagt hat, du musst das jetzt tun. Er hat einfach gemerkt, ich brauche den gar nicht mehr. Ich brauche diesen Sinnersatzstoff gar nicht mehr, weil sich für mich etwas geändert hat. Wenn das stimmt, dass Gott selber bei mir Gast sein will, dass Gott selber mein Freund sein will, dass nicht ein kaltes, nacktes Universum, was nichts von mir weiß, da ist, sondern dass der Schöpfer des Universums sagt, ich möchte mit dir Kontakt haben, dann bin ich wer. Wenn der zu mir kommt, dann bin ich wer, ganz unabhängig davon, was die anderen denken, was ich ansonsten irgendwie an Merkmalen aufweisen kann. Dann bin ich wer. Und er hat plötzlich eine Zukunftserwartung bekommen. Wenn das stimmt, dann kann ich erwarten, dass das jetzt ein Abenteuer wird. Dass Jesus kein Langeweiler ist, wenn er mich so umdrehen kann im positiven Sinn, vielleicht auch andere. Wer weiß, was jetzt passiert. Es geht ein Abenteuer los. Es kommt eine Zukunftserwartung. Er wird nicht mehr nach Hause gehen und sagen, oh, morgen gucke ich mal wieder die Bücher durch, ob meine Zöllner das auch eigentlich ordentlich registriert haben und ordentlich eingenommen, gucke auf meinen Kontoauszug, wie viel mehr es geworden ist und treffe mich wieder mit meinen langweiligen Zöllnern und wir geben ein bisschen gegenseitig an. Er weiß genau, das wird nicht passieren. Sein Leben hat jetzt eine Wendung genommen und es wird spannend werden. Ich möchte das sogar nochmal zuspitzen, was hier nicht ausdrücklich im Text drin steht. Diese Zukunftserwartung geht sogar über den Tod hinaus. Jesus ist auferstanden und hat versprochen, dass wer an ihn glaubt, auch auferweckt wird. Das hat er jetzt Zacharias noch nicht gesagt, zu dem Zeitpunkt ist das ja noch nicht, aber später. Das heißt, die Zukunftserwartung ist endlos. Es gibt Christen, die haben das sogar als Lebensmotto, dass sie sagen, das Beste kommt noch. Das kann man auch mit 98 sagen. Das Beste kommt noch. Wenn das stimmt, dann ist es nicht so, dass es am Ende irgendwann nachlässt und allmählich die Krankheiten mehr werden und man sich dann darauf einstellen muss, was ich bis heute nicht mehr geschafft habe, schaffe ich nicht mehr. Klar ist das so im Leben. Irgendwann, ich habe mal gehört, viele Sinnkrisen brechen dann zwischen 40 und 50 aus, weil man dann sieht, was man definitiv nicht mehr schafft. Heute träumt ihr vielleicht noch davon, irgendwann habt ihr einen Lehrstuhl. Na, wer träumt davon? Müsst ihr nicht aufzeigen. Mit 35 habt ihr vielleicht noch nicht ganz geschafft, seid aber noch auf dem Wege, immer in die Promotion, ist vielleicht noch im Gange oder schon abgeschlossen. Und irgendwann zwischen 40 und 50, ich träume auch insgeheim natürlich noch davon, mal Pastor von so einer Großgemeinde und jedes Wochenende 16.000 Zuhörer. Aber irgendwann zwischen 40 und 50 wird einem klar, das werde ich nicht mehr erreichen. Mit 38 darf man davon noch träumen. Aber irgendwann weiß man, das klappt nicht mehr. Mit dieser Zukunftserwartung kann man sagen, das macht nichts. Das Beste kommt noch. Gottes Ewigkeit kommt noch. Ein Referent aus Hannover, der öfter auch solche Sachen macht, hat mal einen Vergleich so gemacht. Der ist mittlerweile so Mitte, Ende 60. Und der sagt, ab und zu fragen mich Leute, möchtest du noch mal jung sein? Und ich sage, natürlich nicht. Ich bin doch jetzt viel näher am Ziel als damals. Wenn ich von Hannover ans Mittelmeer fahren möchte und ich habe gerade die Alpen hinter mir gelassen, dann will ich doch nicht mehr zurück ins verregnete Hannover. Dann will ich nach vorne, ins Mittelmeer. Wenn ich die 65 geschafft habe, dann will ich doch nicht mehr wieder bei 20 sein und möglicherweise so viele Jahrzehnte noch vor mir haben. Diese Zukunftserwartung ist tatsächlich endlos. Deswegen muss man sich als Christ auch mit 98 nicht die Sinnfrage stellen, auf was kann ich mich denn noch freuen? Auf die Ewigkeit bei Gott. Mindestens das. Und schließlich gibt diese Begegnung auch Orientierung. Vorher hat die Orientierung war klar, das Geld ist ein bisschen platt, so platt ist fast kein Menschen, aber so ein bisschen in die Richtung geht es dann schon. Warte mal in 10, 15 Jahren ab, wie ihr dann entscheidet, wenn ihr mehr verdient. Dann ist das schon eine Versuchung, die sich da so reinschleicht. Jetzt eine neue Orientierung. Jemand anders hat Jesus mal gefragt, was ist eigentlich das höchste Gebot? Das ist fast die Frage nach dem Sinn des Lebens. Damals hat man sehr stark die Wirklichkeit durch Gebote organisiert gesehen. Worauf kommt es wirklich an? Und die Antwort Jesus, eine der ganz bekannten Stellen im Neuen Testament, bitte einmal die Folie. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist die neue Orientierung, die jetzt auch Zachäus sich zu eigen macht und sagt, ich benutze jetzt mein Geld A, um den Schaden wieder gut zu machen, den ich angerichtet habe, und B, um denen zu helfen, die es nötig haben. Gott und den Nächsten lieben. Bitte einmal die nächste Folie. Wenn man aus christlicher Sicht den Sinn des Lebens tatsächlich auf ein Wort bringen will, man kann es nicht so richtig, aber wenn man es auf ein Wort bringen will, dann ist das Wort Liebe. Und zwar die zu Gott und die zum Nächsten. Das ist keine richtige Sinndefinition. Aber wenn man so lebt, dann beantworten sich die anderen Fragen, die den Sinn in Frage stellen. Dann hat man eine Identität. Ich habe das gestern schon gesagt, aber das wiederhole ich gerne. Viel lieber als die Dawkins-Geschichten. Das wiederhole ich gerne endlos und werde das, glaube ich, bis zum Ende meines Lebens machen. Das, wie Jesus hier Zachäus begegnet, gilt für euch alle. Am Ende dieser Geschichte sagt Jesus, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Das ist ein bisschen blumig. Haus heißt, die Menschen, die hier zusammen sind, denen ist Heil. Hier ist etwas Heil geworden. In dem Fall keine körperliche Krankheit, aber eine seelische. Denn auch dieser ist ein Sohn Abrahams, sagt Jesus. Und das gilt für euch alle ganz genauso. Ihr seid vom Schöpfer dieses Universums, geliebte Menschen. Egal, auf welchem Baum ihr zurzeit hocken mögt. Ihr seid Menschen, mit denen Jesus Kontakt haben möchte, für die Jesus da sein möchte, die Jesus zu seinen Freunden, zu seinen Jüngern zählen möchte. Das gilt für euch alle ganz genauso. Und damit hat man eine stabile Grundlage für die Identität, die in ganz vielen Krisen trägt. Die Krisen werden euch nicht erspart bleiben, die liegen manchmal auch bei den guten Dingen. Bei mir war zum Beispiel sehr hart, wir haben, ich habe vorhin kurz erwähnt, eine Gottesdienstreform durchgeführt, die hat im Großen und Ganzen gut funktioniert, hat uns vorangebracht, seitdem ist auch der Besuch gewachsen. Viele sind begeistert dabei, aber einige wenige sind gegangen und einige von denen haben mich ganz, ganz scharf, ganz unter der Gürtellinie persönlich angegriffen. Das hat mir schon eine Krise ausgelöst, das wollte ich doch nicht. Ich bin eigentlich ein Harmoniemensch und wir sind doch als Gemeinde alle zusammen auf dem Weg und so weiter. Und plötzlich so richtig mies, du bist ein, ich will es gar nicht zitieren. Und wenn ich jetzt mich tatsächlich über meine Fähigkeiten als Pastor und Gemeindeleiter definieren würde, hätte ich da ganz, ganz miese Tage gehabt. Dann hättest du es doch besser hinkriegen müssen. Du hättest doch schaffen müssen, die auch im Boot zu halten und so weiter. Aber das ist es nicht, warum ich morgens optimistisch in den Spiegel schaue. Ich schaue deswegen optimistisch in den Spiegel, weil ich weiß, was ich da sehe, ist von Gott geliebt. Ist von Jesus geliebt. Dafür ist Jesus da und sogar gestorben. Das hatten wir ja am ersten Abend schon mal. Das ist eine stabile Identität. Und dann die Zukunftserwartung. Die ganz späte, für nach dem Tod habe ich schon erwähnt, aber auch davor. Es ist kein trübes Alltagsleben mehr, sondern es ist wirklich ein Abenteuer. Für mich zum Beispiel ein Teil des Abenteuers ist, diese Tage mit euch hier zu verbringen. Jetzt ist ja der dritte und letzte Abend, jetzt darf ich es verraten. Ich habe nämlich nach Klasse 10 Physik so schnell wie möglich abgewählt, um meinen Notenschnitt in der Oberstufe nicht zu verderben. Mathe musste ich bis zum Ende machen, habe ich aber nur mündlich gemacht. Das ging bei uns damals. Also keine Klausuren mehr. Und wenn mir damals jemand gesagt hätte, eines Tages wirst du in einer Mensa einer technischen Elite-Hochschule Vorträge halten, dann hätte ich, ja klar. Das ist ein Teil dieses Abenteuers. Das sieht bei jedem anders aus. Das sieht aber schon so aus, dass es Herausforderungen gibt, dass es neue Dinge gibt, die man sich vielleicht manchmal auch gar nicht zutraut, weil Jesus ein Abenteurer ist und kein Langeweiler. Und schließlich die Orientierung. Der klare Auftrag, so wie der Afrikaner sagte, ich will meinem Kontinent dienen. So sagt Gott, ihr sollt mir und den Menschen dienen, in Liebe. Das ist ein klarer Auftrag, wo ich nie mehr sitzen muss und sagen, was soll ich jetzt eigentlich tun? ist nicht alles sowieso irgendwie sinnlos? Nein, ist es nicht. Dienst in Liebe ist niemals sinnlos, egal an wem. Da ist etwas heil geworden in dieser Begegnung zwischen Jesus und Zachäus. Und ganz am Schluss sagt Jesus dann, genau dafür bin ich gekommen. Genau dafür bin ich gekommen, damit so etwas heil wird bei Menschen, wo was kaputt ist. So sinngemäß sagt er das. Ich weiß nicht, wo ihr steht, wo ihr heute Abend steht, ob ihr jetzt schon öfter da wart oder wie das bei euch ist. Es kann sein, dass ihr da seid und sagt, war interessant, überzeugt bin ich noch nicht, aber mal schauen. Kam mal jemand nach dem Weihnachtsgottesdienst zu mir, da verabschiedet man die Leute ja immer am Ende im Ausgang und sagte, war interessant, aber ganz überzeugt haben sie mich noch nicht. Habe ich mir gesagt, wiederkommen, weitermachen. Ist er leider bis heute bei uns nicht, aber jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, an das Gesicht. Aber das wäre natürlich eine Möglichkeit. Wenn er sagt, ja, ich habe eine, vielleicht könnte was sein, aber ich weiß noch nicht. Kommt wieder, nachher werden die Angebote genannt, die da noch in den folgenden Wochen gemacht werden. Ein Angebot kann ich euch noch machen. Auf der Homepage von dieser Veranstaltung, macht glaube Sinn, wird meine E-Mail-Adresse stehen. Und wenn ihr in ein, zwei Wochen noch irgendwie plötzlich Fragen habt, ihr könnt auch gleich natürlich noch gerne zu mir kommen und alles Mögliche besprechen. Aber wenn da noch was auftaucht, könnt ihr mir gerne auch schreiben und alles Ernstgemeinte beantworte ich dann auch. Angebote für Finanzprodukte werde ich nicht beantworten, aber alle ernst gemeinten Fragen natürlich ja. Es kann aber auch sein, dass es vielleicht bei euch noch anders ist, dass ihr vielleicht sogar den Eindruck habt, da ist in mir auch etwas in Bewegung. Da ist so eine Sehnsucht nach dieser Art von Sinn, nach dieser Art von Liebe, da ist eine Sehnsucht nach Gott. Und ich habe den Eindruck, es wäre ein Schritt dran und weiß nicht, wie das funktionieren soll. Dann möchte ich euch ein Angebot machen. Es gibt eine Möglichkeit, ihr könnt zu Hause für euch zum Beispiel ein Zweiflergebet sprechen. Ein Zweiflergebet geht so, Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt. Ich weiß nicht, ob ich hier zur Decke rede oder ob du mich hörst. Aber wenn, dann bitte zeig dich doch irgendwie. Dann lass es mich irgendwie spüren, erfahren, sehen, auf irgendeine Art, dass du wirklich bist. Ich weiß von Menschen, die solche Gebete gesprochen haben und manchmal sind tatsächlich, manchmal sogar spürbare Dinge passiert, manchmal nicht, aber andere Dinge passiert. Das ist eine Möglichkeit, die ihr machen könnt. Eine andere Möglichkeit, wenn ihr den Eindruck habt, ja, ich will das, aber ich weiß nicht, wie ich reinkomme, ist Folgendes. Man kann vor Gott am besten mit jemand anderem zusammen, man kann es aber auch alleine machen, ein Gebet sprechen und ihm das sagen. Und sagen, ich habe von dir gehört, ich habe von dir gehört, Jesus. Ich habe gehört, dass du mich liebst und ich möchte mit dir leben. Ich möchte so eine Umkehr, wie Zachäus sie gemacht hat, die möchte ich auch. Und ich sage nur mal ausdrücklich, diese Umkehr hat gar nicht unbedingt den moralischen Schwerpunkt. Das auch, dass er dann seinen Besitz abgibt. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr sowieso keine Betrüger seid. Falls doch, könnt ihr es eben ändern. Da ist noch ein Schritt davor in dieser Umkehr. Ich ändere mein Grundkonzept. Ich ändere das Grundkonzept, dass ich meine tiefen letzten Fragen durch irgendwas beantworte, was ich leisten muss, was mir andere als Anerkennung für meine Leistung zusprechen und so weiter. Ich verzichte auf dieses Grundkonzept und möchte mir das von dir, Jesus, sagen lassen. Das ist so eine Umkehr. Und dann natürlich, ich möchte in deiner Nachfolge leben, dieses Abenteuer erleben und auch die Orientierung von dir bekommen, wie ich jetzt leben soll. Ein solches Gebet könnt ihr sprechen und Jesus wird das hören. Und er freut sich sehr über jeden Menschen, der sich ihm so anvertraut. Gestern hatte ich als Bild für Glaube schon mal verwendet, sich komplett auf einen Stuhl lehnen, mit dem ganzen Gewicht darauf. Das könnt ihr mit so einem Gebet vor Jesus aussprechen, dass ihr das wollt. Wenn ihr den Eindruck habt, so etwas ist für euch dran, ich kann das nicht wissen, aber wenn ihr den Eindruck habt, da juckt etwas, da juckt eine Stimme, die nicht ruhig lässt. Und manchmal ist es so, dass es Stimmen gibt, die sind unbequem. Da sagen wir vielleicht sogar, das und das passt mir nicht richtig und trotzdem ahnt man, es stimmt. Tief unten drunter merke ich, diese Stimme führt in die Freiheit, führt in die Weite und nicht in die Enge. Das ist oft die Handschrift von Gottes Stimme. Nicht im akustischen Sinn, aber in dem, dass ihr es hört und ahnt. Vielleicht sind unbequeme Sachen dabei, vielleicht sind Sachen, die mir noch nicht ganz klar sind, aber ganz tief unten drunter merke ich, da ist Weite, da ist Leben. Dann kann ich euch einladen, dass ihr gleich, entweder zu mir oder zu einem der anderen Mitarbeiter, einige werden rote Bänder tragen, kommt und dann können wir auch gerne euch irgendwo hier ein bisschen in eine Ecke verziehen, wo man es nicht sehen kann und so ein Gebet sprechen. Und ihr könnt so eine Umkehr machen. Und Jesus wird sich genauso freuen, wie das bei Zachäus war. Ihr seid keine Heimatlosen am Rande des Universums. Ihr seid Geliebte von dem Schöpfer des Universums. Da einmal die letzte Folie. Martin Luther hat dieses Gedicht von diesem Grabstein, er kennt das wahrscheinlich nicht direkt von dem Grabstein, sondern irgendwo anders her, aufgenommen und umgedichtet. Manchmal war Luther ein bisschen kühn. Ich lebe und weiß, wie lange. Zugeben, weiß ich nicht. Ich kann höchstens so eine wahrscheinliche Obergrenze abgeben, aber wie lange das wird, weiß ich nicht. Ich sterbe und weiß, wanne. Zugeben ist auch kühn, ich weiß auch nicht, wann ich sterben werde, obwohl man natürlich plus minus 60 Jahre kann ich schon sagen. Ich fahre und weiß, Gottlob, wohin. Das ist die Gewissheit, die möglich ist. Ich fahre und weiß, Gottlob, wohin. Morgen plane ich nach Münster zu fahren. Ob das gelingt, weiß ich nicht, aber wo auch immer ich hinfahre, ich kann nur dahin fahren, wo Jesus schon ist. Und selbst wenn es die letzte Fahrt in den Tod sein sollte, ich kann nur dahin fahren, wo Jesus schon ist, wo ich deswegen eigentlich schon Heimat habe. Egal, wohin es ist. Das ist diese fröhliche Gewissheit, die man als Christ haben kann. Dann, sagt Luther, mich wundert, dass ich traurig bin. Manchmal sind wir aus guten Gründen traurig, aber Luther sagt, wenn man als Christ über längere Zeit traurig ist, dann ist das eine Inkonsequenz. Das ist letztlich eine Art Inkonsequenz. Ich habe es in den letzten Tagen manchmal den Atheisten Inkonsequenzen vorgeworfen. Das ist eine Inkonsequenz, die uns Christen manchmal passiert, dass wir trauriger sind, als wir sein müssen. Wenn wir wissen, wo wir hinfahren, was kann denn dann noch so ganz furchtbar sein? Wenn wir wissen, dass wir geborgen sind im Leben und im Sterben, was kann dann so ganz furchtbar eigentlich noch sein? Ich fahre und weiß, Gottlob, wohin. Ich wünsche mir, dass diese Freude uns alle prägt und dass ihr alle diese Freude findet. Vielen Dank fürs Zuhören.